alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast woanders einen Helm hoch.
Wenn ihr das hier hört, dann kann es sein, dass ihr noch an das Gute im Menschen glaubt, denn das heißt, ihr habt auch daran geglaubt, dass es eine neue Folge Schöner Neuer Fußball gibt, bevor die neue Saison wieder beginnt, weil wir haben das ja angekündigt, wir versuchen es und wir sind wieder da. Das ist Schöner Neuer Fußball. Mein Name ist Nico Beckspin. Ich versuche hier an irgendeiner Stelle ein bisschen Dompteur zu sein in einer Horde wild gewordener Fußballfans und Ästheten, und wir haben auch diese Woche wieder ein paar wilde und verschiedene Themen vor der Nase. Es gibt ja auch Fußball, der gerade läuft. Und da frage ich mal an die Runde, Konstantin, welcher von den aktuellen Fußballthemen oder welches der aktuellen Fußballthemen interessiert dich im Moment am meisten? Ist es sowas wie Frauenfußball-EM? Ist es die Club-WM, wo es heiß hergeht, auch jetzt gerade in dieser Sekunde? Oder die ersten Qualifikationsspiele für den Europapokal?
Letzteres sparen wir lieber mal aus. Ich beschäftige mich da nicht mit der ersten Runde oder der zweiten Runde in den Kontroversen, warum irgendein irisches Team sich nicht qualifizieren durfte wegen Multi-Club-Ownership und so weiter. Wer das hören möchte, bitte abonniert dann unseren Patreon-Account. Ach nee, den gibt's ja gar nicht. Anyway! Nein, also ich an diesem Dienstagabend, ne, wir können ja die vierte Wand kurz wegziehen und sagen, wir nehmen auf an einem Dienstagabend, fast alle sind nüchtern. Ich ziehe dann doch eher das Spiel Schweden-Polen der Club-WM vor, wo sich ja anscheinend Chelsea durchsetzen wird. Aber ich finde dann Schweden-Polen einfach interessanter. Auch gerade eben Deutschland, zweiter Sieg, zweites Gruppenspiel gegen Dänemark. Richtig geil.
Kai, du hast ja sowieso das Thema Fußball der Frauen ziemlich hoch auf deinen Fahnen wehen. Fieberst du mit der Mannschaft mit? Bist du voll im Turnier?
Ich bin voll in den Spielen der deutschen Nationalmannschaft drin, im Fußball der Frauen. Ich bin noch nicht so richtig im Turnier. Fairerweise habe ich andere Sachen jetzt bisher noch nicht geguckt. Aber das könnte ja auch noch kommen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich mochte auch das Spiel gegen Dänemark, fand ich auch richtig geil. Und also das, was war denn das? Das Tor von Jule Brandt gegen Polen fand ich auch ziemlich gut.
Ich habe in verschiedensten Konstellationen jetzt auch schon beruflich mit oder auch bald mit Fußball der Frauen zu tun, wo ich mich sehr darauf freue. Tommy, du warst ja bisher immer so ein bisschen dem Thema kritisch gegenüber. Bist jetzt aber Fan durch beruflichen Zusammenhang geworden, oder? Oder wie stehst du zum Fußball der Frauen?
Also das ist natürlich in erster Linie eine üble Nachrede, ja, dass ich hier so eingeführt werde. Ich musste irgendwas sagen. Im Gegenteil, ich als echter Fußballromantiker finde den Gedanken höchst romantisch, dass alle gleich behandelt werden und auch gleich viel Geld verdienen und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Aber du hast recht, es hat mich bisher zu nicht allzu vielen persönlichen Kontakten beim Fußball der Frauen geführt. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Ich hatte nämlich gestern die große Ehre, mit den Frauen des HSV zu shooten, und das war grandios. Also ich kann euch das ganz kurz im Schnelldurchlauf: alles, was wir da gemacht haben, wäre wahrscheinlich mit den Männern in der Form undenkbar gewesen, weil es einfach sehr, sehr locker, sehr, sehr spontan, sehr, sehr energetisch, sehr, sehr kommunikativ und sehr, sehr talentiert auch ist, was so, ja, ich sag mal, Werbeaufnahmen angeht. Es war wirklich eine reinste Freude, und an dieser Stelle, ich weiß, dass sie uns nicht hören, nochmal ein ganz, ganz großer Shoutout. Vielleicht hören sie uns auch. Hat richtig viel Spaß gemacht, und an alle Hörerinnen und Hörer aus Hamburg, ihr werdet das dann bald auch alles auf den Billboards dieser Stadt, eurer Stadt, sehen, und dann könnt ihr ja nochmal hier drunter schreiben, wie es euch gefallen hat.
Ich freue mich persönlich jetzt schon darauf. Heißt aber, wir sind eine Runde von Typen, die sich wahnsinnig darüber freuen, dass auch durch die EM und drumherum gerade so ein bisschen mehr Spotlight auf den Fußball der Frauen gelegt wird. Deswegen wird es natürlich auch ein großes Thema heute in dieser Sendung. Aber wir sind natürlich auch immer noch das Format der Vielfalt und wollen da den Finger in die Wunde legen, wenn andere Verträge unterschreiben. Und deshalb, Kai, da ist wieder ein Deal abgelaufen. Und ich weiß, du bist ja nicht der Journalist von uns, aber gib mir mal deinen Blick auf das, was da passiert ist zwischen dein und mein und wem noch.
Okay, das stimmt, darüber wollten wir auch ein bisschen reden, ne? Es gab ein Announcement, dass dein, die Plattform, die maßgeblich Teamsports live überträgt, zwei neue Investoren hat, nämlich einmal die Schwarz-Gruppe, nämlich also quasi die Gruppe, zu der Lidl, Kaufland und PreZero gehört. Die sind jetzt, glaube ich, mit demselben Share drin wie Axel Springer. Ich meine 42,5, kann das sein? Das erinnere ich zumindest. Und gleichzeitig ist auch die DFL eingestiegen, was natürlich eine interessante Note ist, weil dein ja quasi als obersten Fahrensmann den ehemaligen DFL-CEO Christian Seifert hat, der gleichzeitig jetzt auch Shareholder ist, CEO ist Andreas Heiden. Das ist natürlich auch ehemals DFL. Das ist natürlich irgendwie eine ganz interessante Kombi, weil man fragt sich natürlich, warum macht denn die DFL das? Warum investiert die denn in eine OTT-Plattform? Sollen wir mal drüber, was denkst du, Nico? Was könnte der Grund sein?
Ich bin ja zum Glück der Moderator hier und werde deshalb den Ball gleich wieder rüberspielen. Ich gehe aber schon davon auch probieren. Aus...
Ja, also ja, sorry, genau, für die Unterbrechung.
Ich gehe schon davon aus, dass es bestimmt auch damit zu tun hat, wie dein sein Produkt aufbaut. Weil wenn du es mit dem einen Produkt so machen kannst, dann kannst du es auch mit dem anderen Produkt so machen. Also Produktionsabläufe etc. Nur da wäre mir die Diskrepanz zu hoch zwischen Qualität, Aufwand, der betrieben wird, und dem Premium-Produkt Bundesliga. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer.
Aber das war echt auch meine These, ehrlich gesagt. Also man, am Anfang denkt sie, okay, sie wollen dein für die Distribution von Spielen vielleicht sogar im Ausland nutzen. Könnte sein. Die DFL war ja lange auf der Suche nach einer eigenen OTT-Lösung, gerade für die internationalen Märkte, um dort immer ein eigenes Szenario zu haben, wenn erste und zweite Bundesliga nicht gezeigt werden oder wenn der lokale Sender oder die lokale OTT-Plattform denen doof kommt in der Verhandlung, dann können sie immer noch sagen, okay, dann zeigen wir es halt selber auf dein. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das wirklich die wichtigste strategische Ratio ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie eher daran interessiert sind, wie man günstiger und trotzdem mit hoher Qualität Spiele produzieren kann und vielleicht auch unter der Woche besser vermarkten kann. Dein hat ja auch einen ganz guten Content-Desk, den sie quasi allen Drittmedien zur Verfügung stellt. Weil nach meinem Kenntnisstand ist dein signifikant günstiger als, ich glaube, Sportix Solutions ist das, die das für die DFL machen. Und vielleicht will man sich da ja auch mal was angucken, wie man ein bisschen Kohlen sparen kann.
Lustigerweise ist ja dein damals eingetreten als Plattform, quasi alles außer Fußball oder die Sportarten abseits des Fußballs zu promoten, wie eben Handball, Basketball, haben sie Eishockey, wollten sie, glaube ich, haben, hat dann nicht ganz geklappt, weil Magenta das behalten hat. Tischtennis macht deiner, ich glaube Volleyball, also ist ja so die Bandbreite der Mannschaftssportarten neben Fußball. Interessant, ne? Also man war ja eigentlich damals der Slogan, aber andererseits, hast du ja schon angesprochen, gibt es ja eine relativ starke DFL-Verknüpfung mit Seifert, Heiden, da sind noch ein paar andere involviert, auch so über die Spontan-Schiene, die ja einiges produzieren für die, die mal bei der DFL waren, also sicherlich kann das auch eine Rolle spielen. Connections und Networks sind ja doch in dem Geschäft relativ wichtig.
Ja, ich hielte es jetzt nicht für völlig absurd, um ehrlich zu sein, wenn wir die kühne These präsentiert von Dein wagen würden, dass wir vielleicht in nicht 5, nicht 6, aber vielleicht 8 bis 10 Jahren auch Bundesliga-Fußball auf Dein sehen könnten. Denn, ich will das ganz kurz begründen, ich glaube, ja, Produktionsabläufe hin oder her, das große Thema war ja bisher immer bei der fehlenden OTT-Plattform ein Rieseninvest. Du hast ein bisschen Schiss mit der ganzen Kohle, dass du die nicht rechtzeitig reinbekommst, weil dann stehen am 1. Juni oder wann auch immer da die ganzen Vereine da und halten die Hand auf. Das heißt, Risiko auslagern ist schon immer noch ein Thema. Nur das jetzt so sukzessive quasi in so einzelnen Testballons zu haben und gleichzeitig die technischen Voraussetzungen zu haben, das erscheint mir schon eher wie so ein strategisches Investment. Denn das musst du ja auch DFL intern irgendwie verargumentieren, warum du da jetzt reingehst. So, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das vielleicht irgendwo hinten am Horizont auch das Ziel ist.
Aber es wäre dann eben kein Ersatz, also für Sky oder The Zone oder RTL oder wen auch immer, also die würden ja bleiben. In eurer Argumentation wäre es eher so, dass das dann so eine zusätzliche Plattform wäre, um Märkte zu bespielen, wo man sonst nicht präsent ist.
Weiß ich nicht.
Ja, doch, glaube ich schon. Nein, also gerade Christian Seifert hat ja auch immer betont, dass die Fußballrechte eigentlich zu teuer sind, um das halt über so ein Abo-Modell zu refinanzieren oder ein Abo- und Ad-Modell. Das könnte ich mir schon vorstellen. Deshalb, wenn sich jetzt nicht irgendwie die Preise für die Medienrechte der ersten Bundesliga signifikant nach unten entwickeln, was ich ehrlich gesagt eigentlich nicht glaube, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Dein tatsächlich irgendwann exklusiver Ausstrahlungsplattform der Bundesliga wird.
Aber also, keine kurze Frage,
da würde ich gerne mal DAZN oder Sky.
Ja, da würde ich gerne mal kurz nachhaken. Ist das so, dass der ehemalige Geschäftsführer der DFL, ja, die ja für sehr viel Geld die Rechte an den Bildern an Abo-Modelle verkauft hat, nach seinem Ausscheiden sagt, dass sich das überhaupt nicht lohnt?
Ja.
Das ist ja auch geil.
Also auf der...
Ich habe auch mal anrufen als Sky und sagen, sag mal, Dicker,
also merkst du noch was? Auf der Spurbis, also mehrfach. Also er hat halt schon auch gesagt, dass es wirklich sehr schwer ist. Und das zeigen ja auch die Zahlen von DAZN und Sky in Deutschland, wohlgemerkt, mit deutschem Fußball als Medienrechte-Plattform Geld zu verdienen.
Ich meine, Deins kompletter Ansatz, jetzt abseits dessen, was ich vorhin erwähnt habe, in Richtung, jo, wir wollen den Sport bespielen, abseits vom Fußball, also Mannschaftssport, abseits vom Fußball, im Handball, Basketball, Eishockey, vielleicht mal perspektivisch mal sehen, wie dem auch sei. Abseits von dem Ansatz fand ich auch immer, dass Dein nicht jetzt kleine Brötchen backen wollte, aber man ist schon so rangegangen, okay, wir bauen das hier nach und nach auf. Und es ist Remote-Produktionen, ne? Man spart auch ein bisschen Geld und wir geben den Teams auch Möglichkeiten an die Hand, so dann Content zu produzieren, dann wird es da vertrieben. Also das ist eher so der Ansatz auf der Ebene, die man eben auch kennt aus gewissen Sportarten. Ey, es ist zu klein fürs große Fernsehen, also machen wir das ein bisschen low-key, ein bisschen billiger, mit neuen Methoden. Wir sparen dadurch ein bisschen Geld und versuchen das sukzessive aufzubauen. Insofern ist natürlich Fußball genau das Gegenteil. Da kannst du eben kein 4-Kamera-Spiel machen zum Beispiel, sondern du hast dann 16-Kamera-Spiel oder keine Ahnung wie viel, vielleicht 12 oder 14-Kamera-Spiel im Normalfall, wenn wir jetzt über Bundesliga und zweite Bundesliga reden. Der Dein Ansatz war ja, okay, ein Handballspiel in Eisenach, da braucht 4 Kameras vielleicht, oder ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein 5er-Kamera-Set, wie auch immer.
Eine Kamera ist als Zuschauer, meinst du?
Ja, die haben, glaube ich, Eisenach hat, glaube ich, ganz gut Zuschauer gehabt in der Handball-Bundesliga zuletzt. Also, aber egal, da trifft man vom Thema ab. Also sprich eben wirklich mehr so auch wie Magenta im Eishockey, ne? So 2+2 Produktionen, 2 Kameras bemannt, 2 fest installiert, die man abrufen kann. Solche Dinge eben. Das ist ja der Ansatz von diesen Plattformen, abseits von Highlight-Spielen, doch das alles ja auf einem Niveau zu halten, wo es finanzierbar ist. Aber natürlich der Fußball, wissen wir ja, verlangt was ganz anderes. Ne? In Zukunft wird es auch Kameraleute geben, die während des Spiels aufs Feld kommen und dann kurz mal eine Nahaufnahme machen.
Weißt du, was interessant wäre, wenn man ja irgendwann die Einzelspiele in der Bundesliga so ein bisschen differenziert und man, no offense, sagt, Wolfsburg gegen Hoffenheim hat nur noch 2 Kameras und Bayern gegen Leverkusen von mir aus weiterhin 24. Und dann hast du unterschiedliche Plattformen, Sky und Dein, wo du dann auch in unterschiedlichen, sagen wir mal, Qualitätsniveaus ausstrahlst, warum denn nicht?
Ja, das würde nicht gehen, weil du, wenn du die Spiele in der Konferenz laufen hast, und das ist ja immer das Premium-Produkt, kannst du nicht einen Qualitätsunterschied haben zwischen Spiel 1 in der Konferenz, wo du dann auf ein 24-Kamera-Set zurückgreifst und dann auf ein anderes, wo das dann aussieht
also
wie ein Viertligaspiel.
Also kannst du schon, ist aber doof.
Ja, das ist eigentlich, also auch rein aus, ich sag mal, fernsehtechnischer Sicht, willst du bei zum Beispiel so einer Konferenz, ne, also wenn du so von Shots oder von Event zu Event gehst, möchtest du eigentlich schon, dass es so halbwegs identisches Niveau ist, identische aber Kameras, identisches Einwand, Coloring und so weiter.
Einwand, du könntest ja zwei Konferenzen machen. Du machst eine mit den Geilen,
ja,
Werder, HSV, Bayern, Dortmund und sagen wir mal eine, die nennst du dann Konferenz Gold. Und das andere, die nimmst du dann eher, sagen wir mal, die vielleicht vermeintlich uninteressanteren Fußballvereine mit ein bisschen weniger Following und die nennst du dann Konferenz Blau oder so. Und dann, da kannst du dann mit weniger Kameras produzieren.
Kai, hast du gerade das Prinzip der Super League beschrieben?
Ja. Also pass mal auf, wir freestylen hier jetzt erstmal ein richtig schönes neues Medienprodukt zusammen. Das macht auch richtig Spaß. Du hast ja sogar theoretisch noch Axel Springer in the bag, also das sensationelle Bild TV steht dir ja irgendwie als verlängerte Option auch noch zur Verfügung. So ist vielleicht für die Premium-Spiele DFL, ja, brauchen die Bild TV oder Bild, also die Macht von Bild. Eigentlich nicht. Also
Ist dir eigentlich klar, Kai, ist dir klar, dass Bild TV gar nicht mehr gibt?
Ja, ich weiß. Also
ja, aber in unserem Szenario wird das ja wieder revitalisiert.
In meinem Kopf funktioniert das natürlich noch. Aber also,
in deinem Kopf existiert Bild TV weiter.
Nee, aber Bild hat ja auch ein großes Recht, oder Axel Springer hat ein großes Rechtepaket von der DFL erworben. Das werden sie ja auch weiterhin tun.
Aber haben sie das noch? Die Highlight-Rechte sind noch an RTL gegangen mittlerweile.
Haben sie im letzten Cycle nichts, also auch kein, ich dachte, die also hätten
die Highlight-Pakete, dieses große, nee, wir bringen nach den Spielen Highlights, das ist ein RTL gewandert mittlerweile.
Ja, googelt der Chef noch selber, das kriegen wir ja parallel raus. Aber dann macht ihr erstmal weiter, dann müsst ihr jetzt
aber
meinen.
Aber es wäre doch, ja, aber Kai, ich bin aber bei dir, weil dieses Bildmodell passt natürlich, denn du könntest ja gerade bei deiner genannten Partie, Hoffenheim gegen Wolfsburg, könnte man ja sagen, bis zum 1-1 könnt ihr das gucken, aber das 2-1, das gibt's nur mit Bild Plus zu sehen. Nein, ist ganz geile Idee.
Das ist so bescheuert.
Vor allem kannst du dann nicht mit zwei Kameras auf Dein gucken für 4 € und mit 12 Kameras auf Sky?
Genau. Ja, oder einfach sukzessive draufzahlen. Pro Kamera 2 € mehr.
Das wäre geil. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Medienstaatsverträge gibt, die dagegen sagen, das geht nicht, aber es wäre lustig.
Aber mal kurz anekdotische Umfrage. Kennt jemand oder seid ihr euch eingeschlossen und euren Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht sogar Kolleginnen und Kollegen, kennt ihr irgendjemanden, der Dein abonniert hat?
Es gibt eine witzige Story zu Dein. Zu Beginn, ich kenne niemanden, außer mich persönlich, aber ich, also vielleicht ein paar Handballfans.
Das
oder
gilt
so.
Übrigens für jede Frage, die man Konstantin stellt.
Ich kenne niemanden persönlich, lass mich bitte in Ruhe. Nee, aber ich habe eine lustige Story gehört. Ich bin mir relativ sicher, die es war. Als Dein angefangen hat, als es in den Startlöchern stand. Ich meine, Handball zum Beispiel ist ein Sport, klar. Traditionssport in Deutschland, Durchschnittsalter sicherlich nicht das niedrigste, wissen wir auch. Ne? Das ist ja auch in ländlichen Räumen sehr präsent und so weiter und so fort. Das heißt, du hast auch ein älteres Publikum, zumindest ein partiell älteres Publikum. Und da muss es Leute gegeben haben, ältere Handballzuschauer, die ihm vorher bei Sky geschaut haben. Da gab es Leute, die haben einen Brief hingeschickt an Dein, mit Geld im Brief drin, Bargeld im Brief. Und darum gebeten bei Dein, bitte könnt ihr mir ein Abo einrichten, könnt ihr mir das einrichten, weil ich weiß nicht, wie es geht. Also es war sehr, sehr cute teilweise, was da anfangs passiert ist, weil natürlich Leute warte ja ihren Handball zum Beispiel schauen wollten, aber erstmal nicht wussten, wie sie an Dein rankommen. Das waren natürlich die Anfangsschwierigkeiten, die hat man mittlerweile behoben. Aber Tommy, in Richtung von dir, ich glaube, du kennst einfach niemanden aus der Handball- und Basketball-Bubble.
Ja, vielleicht schon.
Kurzer Einwand übrigens, Konstantin. Also du hast recht, die Highlights sind natürlich bei RTL direkt nach dem Abpfiff. Die Highlight-Clips ab Montag 0 Uhr sind bei ZDF. Die Kurzclips ab Montag 0 Uhr sind allerdings bei Axel Springer.
Okay, aber die haben dieses eine Paket, was sie eigentlich hatten, das große mit diesen hier Clips nach den Spielen, jetzt auch so 10-minütige Clips und so weiter, das haben sie verloren, wobei man immer sagen muss, also bei RTL läuft das dann bei RTL Plus, also auch hinter einer Paywall, bei Bild war das ja auch so, deshalb, ich weiß nicht, wie weit das überhaupt immer geschaut wird, diese Dinge, ich bin da mal ein bisschen skeptisch, wie weit Leute wirklich dann so Paywall-Clips schauen oder einfach dann, weiß nicht, später am Abend bei der Sportschau reingucken. Also
liebe Hörerinnen und Hörer, die DFL und die Schwarzgruppe haben in Dein investiert. Warum das so ist, das können wir euch auch nicht beantworten.
I don't give a shit about what I feel.
Ist ein bisschen unzufriedenstellend in der Konstellation, ehrlicherweise, oder?
Ja, ach wieso? Also irgendwie, man muss sich doch jetzt mal einmal auch in den Kopf von Christian Seifert reinversetzen. Also für der ist doch wirklich, ich glaube, der geht relativ gestählt aus der Nummer raus und wandelt auf Wolken.
Aber Kai, vielleicht im Kontext zur letzten Meldung, die wir ja hatten als News, nämlich die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL. Ja. Was wir doch aber in der Summe feststellen können, ist, es scheint ja sich etwas in der Tektonik der Medienlandschaft in Deutschland, was die Sportübertragung angeht, zu tun. Also da ist ja ordentlich Bewegung drin. Ne? Also woran liegt das denn? Also könnten wir irgendwas identifizieren? Warum passiert hier gerade so viel, gerade im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo ja eigentlich alles sehr viel auf Status quo geblieben ist?
Ja, also ein erster Take bei RTL, Übernahme Sky, war ja so ein bisschen, dass diese Fragmentierung mit den 7 unterschiedlichen oder es sind noch mehr Sendern, wo du Fußball gucken kannst, eher abnimmt, weil das ja eigentlich auch nicht konsumentenfreundlich ist. Also wir haben uns ja auch über diese ganzen Abos aufgeregt. Und wenn man dann nochmal diese ganzen Free-TV-Plattformen noch mit hinzuzählt, dann war eigentlich zu erwarten, dass dort irgendwie diese Fragmentierung aufhört und eher so eine Konsolidierung der Sender stattfindet. Ehrlich gesagt ist jetzt durch Dein ja eher eine zusätzliche Option wieder dazugekommen. Wir wissen es noch nicht, aber wenn die DFL dort einsteigt, dann denkt man ja immer schon so nach, könnte Fußball-Bundesliga da nicht auch laufen. Das führt diese These wieder so ein bisschen ad absurdum, muss man fairerweise sagen. Deshalb habe ich ehrlich gesagt auch nicht so eine richtige Ableitung.
Es ist eben auch ein interessanter Zeitpunkt, weil die ganzen Rechte, wir haben es ja gerade auch nochmal erwähnt, eben jetzt zuletzt vergeben wurden und erstmal festgezurrt sind für die nächsten 4 Jahre. Das heißt also, wenn deine Option werden würde, dann ja erst in 4 Jahren, weil alles andere ist nicht möglich. Ich meine, die DFL hat die Rechte vergeben und kann jetzt, selbst wenn sie irgendwo investiert, nicht sagen, wir ziehen jetzt doch wieder zurück, tschüss RTL, tschüss ZDF, wir geben das jetzt jemand anderem. Ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber das ist ja unmöglich an der Stelle. Insofern, also vielleicht auch natürlich ein Investment auf lange Sicht hin. Man hat jetzt ja 6% an Dein, also ist jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt mit 100 Millionen in die Untiefen gestürzt hat.
Ja, aber eigentlich sitzt du da nur mit am Tisch, ne?
Ja, genau, das also ist du bist ja, eben dabei ist, und kannst ein bisschen mit reinreden.
Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass du sitzt da mit am Tisch. Du kriegst halt Zugang höchstwahrscheinlich zu allen Dokumentationen, Daten, Prozessen. Deshalb könnte man denken, dass sich die DFL vielleicht in ihrer Produktion etwas abgucken möchte von den vermeintlich effizienteren Dein Produktionsstandards. Das wäre mein
Read. Ist am Ende die einzige Lösung. Ist die einzige Antwort.
Aber Leute,
ganz kurz. Dein als Plattform sehen und das zu kopieren, um als DFL eine eigene Plattform in dieser Form zu bauen.
Aber Nico, du hast ja gerade gesagt, ne? dass du unbefriedigt aus dieser Diskussion rausgehst. Diese Antwort lässt mich wiederum sehr unbefriedigt zurück, denn folgende Gesamtgemengelage. Ja, wir haben so einen kleinen Knick nach unten im Gesamtwert der TV-Gelder, die wir jetzt gerade verhökert haben wieder. Aber perspektivisch soll das ja alles noch teurer und noch geiler und noch hochglanziger und alles werden. So, da ist es für mich nicht der naheliegendste Schritt, sich irgend so eine Handballklitsche zu kaufen, wo irgendwie mit 4 Kameras produziert wird, um zu gucken, wie man das alles noch günstiger macht. Also der Trend geht doch in immer mehr Premium, immer geiler, noch mehr Weichzeichner. Also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist.
Und ich meine, was ich vorhin erwähnt hatte, zum Beispiel auch mit Magenta und deinen Produktionen, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, was die machen. Also das, nicht, dass wir das despektierlich klingen wollen Richtung von Dein oder Magenta, weil ich habe ja selbst bei solchen Produktionen schon häufig
involviert gewesen. Klang das despektierlich?
Nein, weil natürlich klar, wenn du jetzt ein Spiel hast, zum Beispiel Handball, Basketball, auch zweite Liga oder eben auch Eishockey, so kleinere Spiele. Natürlich musst du dann immer abwägen, wie viel kann man wirklich da investieren in dieses eine Spiel. Zum Beispiel mit Kameraproduktion, man hat eben da interessante Lösungen gefunden, mit so 2+2 Sachen zum Beispiel, was ja vollkommen Sinn macht, weil natürlich nicht so viele einschalten. Aber du hast vollkommen recht, Fußball und auch sicherlich, ich meine so High-End, irgendwie NBA, NFL und vielleicht auch so Großturniere und ich meine selbst, weiß nicht, Handball, EAC Champions League und so. Ich meine, auf dem Level, da will man natürlich in die andere Richtung gehen. Und das ist ja wiederum der Grund dafür, dass viele Sportligen momentan eher, wenn es um Rechte geht, sagen, natürlich, es gibt die klassischen Player, also nicht Sky Sports in UK und Sky Sport Deutschland oder Sky Deutschland und etc. etc., ESPN. Und natürlich schielen viele ja nicht unbedingt auf eigene OTT-Plattformen und dergleichen, sondern die schielen ja in Richtung Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und vielleicht noch HBO Max, wenn die mal wieder aus dem Knick kommen würden, die jetzt auch nach Deutschland kommen oder nach Europa. Also insofern, das sind ja eigentlich die Player, auf die dann die meisten jetzt mittlerweile schielen, weil die wissen, okay, Amazon Prime hat mehr Geld, als sie verbrennen können am Tag. Netflix ist der größte Player überhaupt im gesamten Medienmarkt. Man möchte ja eigentlich bei denen am Ende sein, zumindest mit einigen Produkten. Und deshalb, ich glaube auch, dass die Bundesliga da immer ein bisschen rüberschielt und denkt, vielleicht können wir es schaffen, dann irgendwann mal bei Netflix zu laufen.
Wir werden es nicht herausfinden. Fakt ist, hier klingt alles so ein kleines bisschen nach einem wilden Geschiebe, um die großen Gelder im Fußball, in dem es eh nur noch um Geld geht, auch noch dann zu optimieren und daraus vielleicht ein Produkt zu bauen oder sich darauf vorzubereiten, wenn sich die Märkte verschieben, um Produkte in der Hand zu haben, mit denen man Dinge verändern kann.
Ja, vielleicht werden da viele Dokus bald gezeigt, ne? Könnte ja auch sein.
Ja. Ist die Frage, wo bleibt dann der echte Fußball? Wo bleibt das, was Herz hat? Wo bleibt das, was wirklich noch familiär, gemeinschaftlich und solidarisch klingt und sich anfühlt? Der Fußball der Frauen und damit die Europameisterschaft, die wir gerade spielen und ein Turnier, Kai, und da nehme ich dich dann gleich mal in die Verantwortung, ja, schon sowas wie ein richtungsweisender Gradmesser sein kann, ne? Wo stehen wir gerade? Wo geht's hin? Was ist so dein Blick neben dem Sport, was ist dein Blick neben dem Sportlichen auf dieses Turnier gerade?
Ich glaube, dass wir, wann war das? Vor 3 Jahren, 22 war die EM in UK. Da haben wir ein sensationelles Turnier gesehen, was den Fußball der Frauen wirklich nochmal nach oben geboostet hat oder weiter geboostet hat. Dann war, glaube ich, WM, wo war das? Konstantin, Australien, ne? Zwischendurch. Da gab es, finde ich, wieder so einen kleinen Downer, was aber auch einfach an den Anschlusszeiten lag. Jetzt ist es in der Schweiz. Du hast ausverkaufte Stadien. 17.000 deutsche Schlachtenbummler heute bei einem Vorrundenspiel der deutschen Frauen bei einer EM. SchlachtenbummlerInnen. Sehr gut, Konstantin, gut aufgepasst.
Klingt aber auch wie Gerd Rubenbau, so ein bisschen, der Schlachtenbummler.
SchlachtenbummlerInnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon mal live on air gesagt haben. Finde ich aber gut. Insofern, also ich bin echt, ich gucke da sehr gerne hin. Ich hoffe, dass das weiter zur Reichweite und zur Relevanz des Fußball der Frauen zutragen wird. Ich finde auch, es ist ja immer so, dass die Berichterstattung dann gerade bei so einem Turnier auch drumherum, wo steht der Fußball der Frauen, was muss besser werden, warum muss investiert werden, dann natürlich immer an Brisanz und an Schlagkraft gewinnt. Das finde ich gut, so, der Bass ist hoch und ich hoffe einfach, dass das genauso weitergeht.
Kai, darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte.
Nico, ist für dich auch okay? Ja, also du hast das jetzt gerade so ein bisschen, 22 war ein Top-Turnier, dann gab es bei der WM so einen kleinen Knick und jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen einordnen. Also wir
fundieren.
Und ich möchte das nach oben korrigieren, deine etwas fast uneuphorische Aussage. Denn wir haben beispielsweise ein neues Rekordspiel, ja, mit einer Beteiligung, wo kein Final- oder Gastgeberspiel, was kein Final- oder Gastgeberspiel ist, Deutschland gegen Dänemark. 34.165 ZuschauerInnen. Wir haben den größten Fanwalk der Euro-Geschichte, 14.000 Fans. Wir haben ein Rekordpreisgeld, 41 Millionen. Das ist mehr als das Doppelte von 2022. Wir haben erstmals eine garantierte Beteiligung von allen Spielerinnen an den Einnahmen der Verbände. Wir haben 145% plus an Sponsoring-Wachstum. Also du hast das fast etwas verhalten beschrieben und Nico, deine Eingangsfrage war ja, Quo Vadis, Fußball der Frauen, ich glaube, wenn es eine Kurve wäre, sie ginge steil nach oben. Ich glaube, das kann man einfach so sagen.
Ja, völlig zu Recht. Also was ich mehr, das gehört auch zur Wahrheit, dass die UEFA noch immer defizitär ist bei dem Event. Ich glaube, ich habe jetzt was von etwa 20 Millionen Miesen gehört, aber das gehört halt einfach dazu als Investition in
dieses Land. Ist der VfL Wolfsburg ja auch.
Nee, genau. Also ich finde, das gehört nur irgendwie dann auch zur Pflicht, dann einzuordnen, so, ey, es ist immer noch ein Investitionsthema, das muss es auch sein. weil einfach viel zu lange nicht investiert wurde. Und ich bin mir relativ sicher, dass das die letzte, das letzte große Turnier dann ist, zumindest die letzte EM, die die dieses Thema hat. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, die Miesen kommen insbesondere durch die Preisgelderhöhung. Ja? Also was hattest du gesagt? Ich glaube, wir haben wie viel? 40 Millionen Euro Preisgeld?
41 sogar.
41. Also das ist ja ein Quantensprung. Also will jetzt nicht über
ist
die,
aber auch, also wir meckern ja oft über die UEFA. Finde ich es aber auch ein schönes Commitment zu sagen, okay, wenn wir miese machen, dann machen wir es halt wenigstens an der Front.
Absolut.
Oder? Also
absolut. Ich finde die UEFA, also wir meckern über ganz andere Sachen, aber im Thema Fußball der Frauen, finde ich, ist die UEFA sehr gut unterwegs. Da können sich viele Verbände und Konföderationen definitiv was abschneiden. Vielleicht auch der DFB, Konstantin, oder was sagst du?
Ja, erstmal drei Dinge. Punkt eins ist Deutschland, zwei Siege. Ne? Also es läuft viel, viel besser als bei der WM 2023, als man an der Vorrunde ausgeschieden ist, als Vorsitzender des Syke Nösken Fanclubs. Super Leistung gegen Dänemark, 2-1 gewonnen. Also man ist schon mal weiter, super dahingehend. Aber jetzt mal ernsthaft. Also es gibt so zwei Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind im Rahmen der EM, die jetzt natürlich vor ein paar Tagen begonnen hat, dass wir hier im Podcast darüber sprechen. Ist natürlich klar, also über die Entwicklung, Fußball der Frauen, logischerweise. Die Diskussionen in den, in Anführungszeichen, Mainstream-Medien rund um die Entwicklung des Fußballs der Frauen, wenn solche Großturniere aufkommen, mittlerweile finde ich manchmal, man fast die Kotzgrenze erreicht. Das ist, nimmt zu viel Raum ein. Ne? Es wird dann einfach nicht normal über das Turnier berichtet, sondern es geht dann ständig nur darum, ja, ab einem gewissen Punkt. Es nervt ein bisschen.
Du meinst nicht über die Sport...
ja, es geht, nicht um, es geht nicht um die Ergebnisse, okay, oder es geht nicht um, weiß nicht, wie stellt sich Deutschland auf? Muss man mit Dahlmann auf der 10 spielen und mit Freigang? Sondern geht es ständig nur darum, wo steht der Fußball der Frauen? Es geht immer nur so, die Lage der Nation wird gerne immer wieder und immer wieder und immer wieder aufbereitet. Was natürlich dazu führt, dass auch immer wieder darüber gesprochen wird und dass keine Normalisierung stattfindet. Das ist ein Punkt, da müssen sich manche an die Nase so ein bisschen fassen, weil das nimmt überhand und es geht ja auch nicht weg. Ich kann verstehen, dass es die Diskussion gab, auch vor ein paar Jahren noch und vor 10, 15, 20 Jahren, alles okay. Aber gerade diese EM signalisiert und markiert hier auch einen gewissen Generationenwechsel. Wir haben es jetzt gesehen, ne? Zum Beispiel im Spiel gegen Dänemark, eine Pernille Harder mit 32, der hat jetzt vielleicht ihr letzte EM gespielt. Bei Schweden sitzen solche Leute wie Rolfö und Eriksen auf der Bank. Also das heißt, diese Generation, die Alex-Pop-Generation Deutschland, ne? Die Pernille Harder-Generation in Skandinavien, die wird ja bald abtreten vom internationalen Fußball. Vielleicht sollte mit diesem Generationenwechsel, den wir auch in Deutschland gesehen haben, ne, jetzt Jule Brandt-Generation ist jetzt mehr denn je im Fokus, vielleicht sollte man mit diesem Generationenwechsel dann gleichzeitig auch mal das einleiten, dass man zumindest in den großen Diskussionen ein bisschen weniger über diese Dinge redet, also sprich die Entwicklung des Fußballs der Frauen, sondern mehr über das Sportliche und dadurch zu einer Normalisierung führt. Das Zweite, was mir auffällt, natürlich bei so einer EM wieder und allgemein ist, wir haben aktuell aus meiner Sicht, und wir können darüber sprechen, weil unser Podcast darauf basiert und fußt, auf genau solchen Diskussionen. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen, gewisse Parallelen gibt es aktuell, ich sag mal, zum American Football zum Beispiel. Warum? Weil die Großevents sind riesig, beliebt, die ziehen immer mehr, die sind sympathisch, geil aufbereitet, alles super. Auch die Women's Champions League hat einen absoluten Zuspruch gewonnen. Im Unterbau hinkt es ein bisschen hinterher, deswegen habe ich jetzt mal einen American Football Vergleich gezogen, war auch in der Spitze mega, im Unterbau immer noch, man hängt hinterher. Und natürlich ist immer noch die Frage, inwieweit dann so ein Triple-Down-Effekt stattfindet, in dem Sinne, dass so eine super EM zum Beispiel und dann vielleicht auch eine nächste WM, die auch wieder stark sein wird, oder auch der Erfolg der Women's Champions League, vielleicht auch der Erfolg der Google Pixel Bundesliga, inwieweit der dann zu einem Push im Unterbau führt. Gewisse Stelle vielleicht ja im Jugendbereich, aber leider so richtig findet das noch nicht statt. Aber der Eventbereich, der Super-Eventbereich und die Spitzenwettbewerbe, die haben mittlerweile einfach richtige Schlagkraft entwickelt. Und was bei so einer EM ja auch super war jetzt zuletzt, es ist alles nicht ganz so aufgeheizt wie vielleicht beim Männerturnier, aber man merkt, die Fans auf den Tribünen, die haben diesen Nationalstolz, den man von Nationenturnieren kennt, die sind da mit Feuer und Flamme dabei, es sind nicht irgendwelche Eventis, die sagen, ich trinke einen Espresso und schauen wir das an, sondern die tragen das Deutschland-Trikot und die wollen, dass Deutschland gewinnt und die sind da voll und ganz dabei und das gilt auch für die Schweden und für die Portugiesen und so weiter, was natürlich auch so ein Turnier nochmal belebt, abseits davon, was Tommy ja erwähnt hat, dass natürlich die Zahlen, Zuschauerzahlen und auch insgesamt die Quantität des Ganzen rundherum natürlich auch nochmal gestiegen ist und weiter steigen wird, weil aus meiner Sicht, gerade was EM, Champions League und WM betrifft und auch noch zwei, drei andere Dinge, die Entwicklung geht nur nach oben. Es gibt keine Delle da in den nächsten 10 Jahren.
Aber Konstantin, kurz, ich hoffe sehr, dass du mit ich trinke mal einen Espresso und schau mir das mal an, nicht Jogi Löw meintest mit Eventis.
Hatte ich ein bisschen im Kopf gehabt, um ehrlich zu sein. Ja, so ein, ne? Fan, ich, weißt auch. Du, so Espresso, ja, weil, ja.
Nee, was ich aber noch kurz sagen wollte, und das ist auch ein bisschen, pass auf, das ist Herausforderung und Chance zugleich, denn du hast gerade den Unterbau angesprochen und ich kann mir gut vorstellen, dass das, was der Schweizer Verband oder das Schweizer Bewerbungskomitee dort sich überlegt hat, durchaus dazu geführt haben könnte, dass sie auch den Zuschlag bekommen haben, neben vielleicht auch der guten Infrastruktur, die ja durchaus noch von der Euro 2.8 war sie oder wann, ja, 2.8 glaube ich, da war. Sie haben zum Beispiel ein Programm, und darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, dass sie mit den Preisgeldern unter anderem und mit dem Geld, was da reinkommt, die Zahl der aktiven Spielerinnen in der Schweiz von 40.000 aktuell auf, Obacht, 80.000 erhöht, also zu verdoppeln. Ja, also da ist durchaus auch ein Versprechen mit drin, zu sagen, wir wollen all das nutzen, um eben diesen Unterbau, von dem du sprachst, auch nochmal zu stärken. Finde ich ja super. Und jetzt komme ich kurz, Herausforderung versus Chance. Ich finde ja, der Fußball der Frauen hat ja eigentlich bietet die geile Chance, all das, was wir im Fußball der Männer verpasst haben oder falsch gemacht haben, vielleicht nochmal ein bisschen besser zu machen. Und irgendwie fühlt sich das gerade so an. Es gibt da zum Beispiel auch noch so Geschichten wie, es gab eine Erklärung, die die UEFA und der Schweizer Verband zusammen unterschrieben haben, eine Erklärung zur Achtung der Menschenrechte, solche Geschichten. Gut, das ist in der Schweiz und bei der UEFA jetzt vielleicht nicht ganz so aktuell wie in Katar oder wo auch immer. Trotzdem gibt es auch sowas wie eine gemeinsame Strategie, Abfallminderung, Kreislaufwirtschaftsmodelle, all solche Geschichten, wo du im Fußball der Männer jetzt nicht so wirklich viel von hörst. Ne? Und ich finde so, das sind all so kleine Dinge, wo ich ein bisschen Hoffnung, vielleicht zu Unrecht, vielleicht naiv, aber ein bisschen Hoffnung habe, dass wir das im Fußball der Frauen ein bisschen geiler machen können, als wir es bisher bei uns machen.
Ja, es fühlt sich ja teilweise so an, in dem Bereich, wie, ich vergleiche es dann gerne mit so, weiß nicht, beim Fußballmanager, du fängst jetzt ein neues Spiel an, kannst von Grund auf alles neu aufbauen und alles Vorherige ist nicht da. Also natürlich fühlt sich so ein bisschen an, weil du deinen größeren Gestaltungsspielraum hast, weil einfach weniger festgezurrt ist. Und in der Schweiz ist ja zum Beispiel noch extremer, weil der Fußball der Frauen der Schweiz war noch länger, noch viel, viel länger als in Deutschland, marginal bis fast nicht existent. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz natürlich, die musste da noch ein Stück weit wachsen. Ich meine, es ist ja sowieso auch selbst in Europa allgemein. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel die USA im Fußball der Frauen lange Zeit weit vorn war. Es gab sogar einen Grund, warum China zum Beispiel im Fußball der Frauen lange weit vorn war, weil da Gleichberechtigung im Sport größer geschrieben wurde als in Europa in den 70ern zum Beispiel, auch hier in Deutschland im Übrigen. Aber abseits davon, wenn ich aber über Unterbau rede, also in Deutschland zum Beispiel gibt es ungefähr 1,1 Millionen Mädchen und Frauen, die gemeldet sind beim DFB, also 850.000 Frauen, 300.000 Mädchen ungefähr, Zahlen natürlich verändern sich immer ein Stück weit, also es gibt über 1 Million, die irgendwie aktiv sind im Fußball und da ist also quantitativ was da, leider, und da wurden einige Fehler gemacht und ich hoffe, dass das sich nochmal irgendwie revidieren lässt und da trotzdem positive Entwicklungen da sind. Leider ist es eben so, dass das alles unterhalb der Bundesliga und vielleicht der zweiten Liga und abseits von ein paar Leuchtturmprojekten wie so Victoria Berlin eben finanziell wirklich an der absoluten Grenze alles ist. Du verdienst nichts, du musst teilweise noch Geld reinstecken, du hast eigentlich keine Chance dann irgendwie, wenn du studierst oder so, das wirklich dann noch so richtig gut zu betreiben, wenn du nicht unbedingt in der ersten Liga spielst. Das ist ultra herausfordernd und das sind eben Dinge, wenn die müssen noch behoben werden, dann ist der Unterbau wirklich stark. Weil eben anders als im Fußball der Männer, wo du auch als irgendwie Viertligaspieler was verdienen kannst und wo es eigentlich quasi Profiniveau ist, rein vom Finanziellen her, und das spielt natürlich eine Rolle, weil am Ende muss jeder seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wenn das noch nicht behoben ist, dann gibt es eben noch viel im Unterbau nachzuholen. Also aktiv sind viele, aber finanziell ist es teilweise noch frappierend, wie viel auch teilweise Entbehrungen Mädchen und Frauen vor allem dann auch im Seniorenbereich dann wirklich leisten müssen, um diesen Sport zu betreiben. Und es sollte eigentlich nicht sein, wenn wir sehen, wie beliebt das Ganze ist.
Ja, ich kann da direkt was zu sagen, weil mein geschätzter Kollege Robin Schulz, dessen Schwester spielt nämlich beim HSV auf der 10, Shoutout an Viktoria Schulz, und die ist jetzt gerade aufgestiegen und wird jetzt meines Wissens Vollprofi. Letztes Jahr hat sie noch gearbeitet. Schön fünfmal die Woche Training, am Wochenende Spiel und parallel einen 40-Stunden-Job. Er meinte, also hat mir Robin gestern erzählt, die war einfach 80 Stunden in der Woche verplant. Und das ist, glaube ich, Realität in der zweiten Liga und im Unterbau.
Und hat immer noch gut gespielt als Halbstürmerin.
Ja, also das ist wirklich
krass. Wo spielt die, Kai?
HSV.
HSV.
Ah, die ist cool, mit der habe ich geshootet am Montag. Ja. Die ist lustig.
So.
Liebe Grüße, Robin. Coole Schwester. Ja.
Genau, aber also ich gehe das grundsätzlich völlig mit, was du sagst. Ich fand dein Eingangsstatement noch ganz interessant, Konstantin, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass vielleicht etwas zu wenig über den Sport und etwas zu viel über den Status quo, das Thema Gleichberechtigung und das große Ganze im Frauenfußball oder Fußball der Frauen geredet wird bei solchen Turnieren. Ich glaube, wenn im Moment tut es dem Fußball der Frauen eher gut, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob du mit einer rein sportlichen redaktionellen Aufbereitung so die breite Masse erreichen würdest. Das ist schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ich kann das auch nicht validieren, aber ich glaube, dass diese ganzen Berichte auch über wir müssen was tun, durchaus helfen, da noch mehr Spotlight drauf zu bringen, oder?
Naja, aber wollen die Leute wirklich dann so, also es gibt ja doch auch Fußballfans, die du vielleicht anziehen kannst, mit so einem anderen Take, so nach dem Motto, wir reden jetzt nicht darüber, wo der Fußball der Frauen in Deutschland steht, sondern wir reden jetzt darüber, muss jetzt Wück heute auf Viererkette setzen oder auf Dreierkette, war das letzte Woche gut, müssen wir irgendwie anders reingehen, heute geht es ums Ganze, Deutschland muss gewinnen. So diesen klassischen, sehr einfachen, ein bisschen primitiven, aber teilweise auch gut ziehenden Fußball-Take, um dann einfach Leute ranzuholen. Ey, heute geht's so, Deutschland gegen Schweden, Topspiel, Leute. Wir brauchen den Gruppensieg. Weißt du, wir können keine Fehler leisten. Abwehr muss stehen. Berger darf keine Fehler machen.
Was ich safe sagen kann, dass die Spielerinnen davon genervt sind, ne? Das kriegen wir auch schon mit, weil wir ja auch mit einigen zusammenarbeiten. Also die würden natürlich viel lieber, dass das Sportliche ausschließlich im Vordergrund steht und so ein bisschen weg aus dieser ganzen Vergleichsdiskussion mit dem Männerfußball. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja,
ich selber bin
dem auch dem Ganzen, also weil natürlich eine Normalisierung sieht ja anders aus. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Es gab natürlich auch ein paar Medien, die haben dann so nochmal ein bisschen was rausgeholt. Also, vor 100 Jahren gab es das schon und da gab es Pionierarbeit und so, aber ja.
Also das fand ich nicht, aber was zum Beispiel ja total drüber war, war irgendwie diese eine, also diese Alicia Lehmann-Hetz-Kampagne, das fand ich ja schon ziemlich lächerlich. So, also wer die mal gesehen hat.
Hol die Leute ab, worum es ging, bitte.
Naja, also es ging ja zum einen los, jetzt muss ich mal überlegen, das war die Schweizer Nati, die gegen die U15 verloren hat.
Ja,
ne?
Das 1-7 gegen Luzern. Und da war ja auch immer, da war natürlich wieder Lehmann, obwohl sie jetzt eigentlich eher sogar Reservistin ist bei der Schweizer Nationalmannschaft, war natürlich immer das Bild von Lehmann. Also bei dem 1-7 immer das Bild von Lehmann. Es gibt keine andere Spielerin anscheinend in der Schweiz.
Und der Witz ist ja, dass, also die wurde ja, glaube ich, nachnominiert und sie wurde dann auch so sinnbildlich für mangelnde Qualität ins Schaufenster gestellt. Und das Zweite
und immer,
ist auch
immer mit
schon,
dem
dass,
bestgeschminktesten Foto, ja, das sie hat.
Da, also das sexistische Niveau in den Kommentarspalten, da wollen wir jetzt auch mal gar nicht drauf eingehen. Also das ist Müsse
doch, muss man, finde ich, schon drauf eingehen.
Ja, also
muss man schon drauf eingehen, weil genau also, das Problem ist. Genau.
Ja,
ja gut, also, das schwingt aber so mit, ne? Das ist die Instagramisierung des Ganzen natürlich, ne? Man hat also solche 7 Millionen Follower, aber leider eben auch, ne? Du weißt, was das bedeutet.
Ja, aber soll sie doch.
Also, natürlich, aber du weißt auch, was das bedeutet, weil wenn ich auf Instagram gehe, wird mir manchmal anders.
Ja, also, aber ganz kurz, Alicia Lehmann, ne? Also ich als Wahlschweizer bin ja durchaus auch ambivalent. Also ich drücke eigentlich den Schweizerinnen als Gastgeberin fast mehr die Daumen als den Deutschen. Und ich habe tatsächlich mit meiner Frau auch viel über Alicia Lehmann gesprochen. Alicia, ich weiß es gar nicht. Frau Lehmann. Und was da natürlich ein bisschen passiert, und das ist eigentlich analog zu einem Ex-Spieler von Hertha BSC, nämlich Nader Jindawi, ihr kennt ihn alle, wo man so ein bisschen die Frage stellt, bist du eigentlich Athlet / Athletin oder bist du eigentlich Influencerin? Und natürlich ist die Wahrheit, dass sie beides sind, weil das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Ja? Und so bei so einem Florian Wirtz fragt ja auch keiner, warum hast du so viele Follower? Ne? Da wird dann immer so ein bisschen...
Weil da natürlich es einfacher ist, über Sportliches zu argumentieren, weil wenn man Superlativen spricht und bei Nader Jindawi, um Beispiel, das Beispiel zu nehmen, wird jetzt in dem Kontext mit seinem Hoffenheim-Wechsel ja auch nur darüber gesprochen, wie viel Follower er diesem Verein damit bringt und wie schlau und strategisch das Ganze ist, aber nicht, was es eventuell auch einfach an sportlichen Gründen haben kann, dass er auf dem Niveau weiter Fußball spielt. Und das Gleiche gilt ja auch immer für den Fußball der Frauen, egal in welchem Kontext es stattfindet.
Aber ist das jetzt die Rechtfertigung?
Also ein Rechtfertigungsversuch für irgendwelche dummen Kommentare, also da gehen wir überhaupt gar nicht rein, die sollen alle ihre Fresse halten. Aber was ich schon zumindest mal verstehe, ohne vielleicht Verständnis zu entwickeln, ist, dass man fragt, in welchem Verhältnis steht da sportlicher Erfolg oder aber auch einfach sportliche Leistung im Vergleich sozusagen zu den Followern. Weil ich glaube, dass du das nicht im Einzelfall, aber im Gro bei den Athleten, die wir so kennen, schon in ein Verhältnis stellen kannst bisher. Und das ist eben bei einem Nader, deswegen ich benutze jetzt mit Absicht natürlich auch ein männliches Beispiel, aber auch eben bei einer Frau Lehmann schon nochmal anders. So, und dass das durchaus hier und da Diskussionsstoff liefert, finde ich jetzt nicht völlig absurd.
Das ist natürlich aber Lehmann so ein bisschen eine Ausnahme, wobei man auch sagen muss, man darf nicht vergessen, ne? West Ham United gespielt, die wurde auch schon für die Nationalmannschaft vor Jahren nominiert, als sie noch nicht dieser Megastar war. Instagram ist sicherlich ein Problem. Ich meine, es besteht am Ende zu 90% aus Sims, die keine Action bekommen, weil sie Weirdos sind oder weil sie, weiß ich, Loser sind. Muss ich leider so sagen. Aber zum Beispiel Jule Brandt, die hat wiederum das andere Problem. Jule Brandt ist gut. Die hat natürlich auch Follower, weil sie gut aussieht, weil sie sich gut vermarkten kann. Machen wir uns nichts vor. Deshalb kann sie natürlich auf Instagram dann viele Follower haben. Aber Lyon holt jetzt nicht Jule Brandt von Wolfsburg, weil sie denken, die hat viele Follower. Das wird uns jetzt gerade helfen. Die holen die natürlich, weil sie sagen, oder weil Lyon eines der besten Frauenteams hat in Europa, weil sie sagen, wir bräuchten die jetzt für die Außenbahn, die ergänzt uns. Aber dann wird trotzdem immer wieder Jule Brandt ein bisschen heruntergedampft auf das, ja, die ist irgendwie halb Influencerin und die ist zu viel auf Instagram und die hängt bei der Border League rum und so weiter. Das ist dann wiederum das Dumme und auch die schlechte Seite, die leider da immer so ein bisschen mitschwingt bei dem Ganzen, weil dann manche runterreduziert werden, obwohl sie eigentlich sportlich ja einiges zu bieten haben, wie man jetzt auch bei Jule Brandt wieder in den ersten beiden Spielen, gerade im Spiel gegen Polen gesehen hat.
Ich wollte nur, und das so ein bisschen zur Ehrenrettung des einen oder anderen Kommentatoren bei Alisha Lehmann, der vielleicht selbst gar nicht so in der Lage ist, seinen Gedankengang zu verbalisieren, wollte ich einmal nur anführen, dass ich durchaus hier und da verstehen kann, dass, weil sie ist tatsächlich im absolut unteren Level leistungstechnisch, im unteren Viertel der Nationalmannschaft der Schweiz und hat natürlich trotzdem mit Abstand die größte Followership. So, dass diese Diskrepanz mir völlig am Arsch vorbeigeht, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, aber bei dem einen oder anderen vielleicht irgendwas triggert, warum man darüber reden will, ohne gleich ein absoluter Sexist zu sein. Ich glaube, das kann auch wahr sein. So, das wollte ich nur sagen.
Aber sie sind wirklich vielleicht ein Extrembeispiel, habe ich das Gefühl. Also,
ja, das glaube ich auch. Witzigerweise gilt ja als totale Teamplayerin und hat einen exzellenten Ruf innerhalb der Mannschaft. Ne?
Also die ist auch super sympathisch. Ich habe die auch kennengelernt bei der Border League. Also ich habe gar nichts gegen die. Ich mag die total.
Ich fand die auch sensationell nett. Und das wurde jetzt ja auch nochmal dokumentiert, dass sie auch für die Teamchemie extrem wichtig ist, weil die total zugänglich ist, also für alle anderen Spielerinnen und die das auch total begrüßen, dass die im Team ist, so oder zumindest kommuniziert und das nicht so ist, oh, da kommt hier, die ist nur wegen ihren Followern dabei, dabei hätte es eigentlich eine ganz andere verdient.
Und unterschätzt mal eine Sache nicht. Da hat ja dann am Ende auch eine Nationalmannschaft so eine Niederlage in der Schweiz auf sich genommen. Es wurde aber immer nur über Alisha Lehmann gesprochen. Das heißt, sie ist ja damit auch ein gewisses Schutzschild und die Rolle scheint sie auch ganz bewusst einzunehmen, wenn man ein bisschen ihre Kommentare drumherum anguckt, worüber sie diskutiert, wie sie reingeht. Eine Rolle, die man wahrscheinlich wirklich nicht unterschätzen darf, mit der Anzahl von Followerschaft, so im Fußball der Frauen zu stehen, solche Ansagen zu machen und auch in so einer Situation dann quasi sich, also ja schon neben, aber irgendwie auch vor das ganze Team zu stellen. Und das finde ich halt schon wirklich etwas, was man hier auch nicht unterschätzen darf. Ich möchte aber kurz einen anderen Ball in die Mitte werfen, um ein bisschen Diskussion anzufechten, denn wir sind zu einig an vielen Stellen. Ich setze eine Theorie auf. Fußball der Frauen und die Diskussion darüber wird erst dann komplett verstummen, wenn in allen Ebenen die Community sich selber gefunden hat und nicht versucht, die Community von einer Seite auf die andere zu ziehen. Heißt also, wenn es ein Staat, wir reden ja hier von der Nationalmannschaft, da kommen Fanmärsche, da funktioniert sowas, aber die Bundesliga, die erweitert sich zwar und trotzdem wird es sein, dass manche Vereine nur vor 1000 Zuschauern spielen. Solange man es da nicht hinbekommt, dass die Community selber, also ist im Zweifel die Frauen den Fußball noch mehr zu ihrem eigenen machen, wie man tatsächlich einen Gegenentwurf oder ein neues Feld mitzuzuarbeiten, wird es immer schwierig sein, eine Schwelle zu übertreten. Frauen müssen ihren eigenen Fußball größer machen. Was sagt ihr?
Ja, ich finde nicht, dass du das auf Frauen reduzieren solltest. Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass es total falsch wäre, den Männer Fußball zu kopieren, weil dafür ist der Fußball der Frauen viel zu einzigartig und bietet ganz tolle Chancen, die der Männerfußball nicht hat. Aber es ist ja eben so, dass den Fußball der Frauen halt nicht, das ist nicht nur Frauen gucken das. Also die Demografie oder alle Studien, die es gibt, sagen genau was anderes. Also am Ende gucken sogar etwas mehr Männer als Frauen, Fußball der Frauen. Und das Verhältnis, der Gender-Split, ist übrigens auch relativ ähnlich zum Männerfußball. Also das ist nicht so, dass das jetzt das neue Produkt für die Frauen ist. Ne? Du hast so ein paar Besonderheiten drin, dass du mehr Familien hast im Vergleich und die Zielgruppe ist etwas jünger als im Männerfußball und fairerweise hat sie ein anderes Wertekonzept. Es geht natürlich viel stärker in die Richtung familiär, Gleichberechtigung, Integration etc. Das ist dort viel, auch Fairness ist viel stärker verankert. Aber nochmal, es ist eine Plattform für Männer und Frauen. So.
Ja, total. Also ich, Kai, gut, dass du das sagst, weil ich war in dem einen oder anderen Projekt beruflich auch mal so ein bisschen verwoben, wo fast so getan wurde, als wäre die einzig relevante Zielgruppe für den Fußball der Frauen, wären Familien, die ab jetzt quasi in Gänze nur noch ins Stadion rennen und diesen herrlichen, gewaltfreien, puren, fröhlichen Fußball genießen. Und ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, über was ist eigentlich potenziell die Sportart Nummer 2 in Deutschland nach Fußball. Und da habe ich damals gesagt, Fußball der Frauen wird für mich ganz klar die Nummer 2 werden. Und ich glaube, dass die Schnittmenge einfach deutlich größer ist. Der absolute Großteil der potenziellen Zielgruppe, die zum Fußball der Frauen gehen, sind die zum Fußball der Männer gehen. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Was aber dann wiederum ein bisschen gegen das spricht, was vielleicht Nico hier in den Raum geworfen hat, weil das klang ja eher so nach dem Motto, wir schaffen uns unsere eigene Community, wir ziehen also vielleicht andere Fans an, weil natürlich, ansonsten konkurrierst du am Wochenende, Samstag, Sonntag, dann immer mit der anderen Sportart, sprich mit dem Fußball der Männer. Und am Ende kann ein einzelner Fan ja eigentlich nur zu einem Spiel gehen. Und wenn du mit dem anderen Sport konkurrierst und Leute rüberziehst, dann wirst du automatisch natürlich nichts Autonomes haben, sondern dann werden gewisse Dinge, solltest du wirklich Leute rüberziehen zu dir, weil die vielleicht sagen, ey, ich gehe jetzt lieber zu, ich spinne jetzt mal rum, ne, zu HSV Frauen, weil irgendwie HSV Männer, die gehen mir irgendwie auf den Keks wegen dem und dem oder wegen dem Trainer oder whatever, ist auch zweitens. Dann werden natürlich auch wiederum gewisse Bräuche und ein gewisses Habitat wird natürlich dann wieder rübergezogen. Also ist es dann eben nicht das, was ja Nico gerade angesprochen hat, wo ich wiederum glaube, dass es eigentlich besser wäre, wenn sich so ein Sport entwickelt, vielleicht natürlich schon mit Leuten, die irgendwie auch mal den Fußball der Männer geschaut haben, aber vielleicht da nicht ganz so drin waren und vielleicht mal raus waren aus dem Fußball, weil es ihnen keinen Spaß mehr gemacht hat und jetzt wieder dahin kommen und dann sagen, Fußball der Frauen passt mir immer mehr, weil irgendwie, ich finde zum Beispiel cooler, dass die nicht so viel rummeckern und
ja, aber du,
dass
aber nicht viel Schauspielerei gibt. Du kennst doch selber auch ganz viele Leute, die wirklich begeisterte Fußballfans sind und hier und da dann auch mal so einen Satz droppen wie, irgendwie so ein bisschen ist mir das jetzt auch alles zu viel und ein bisschen geht mir das alles auf den Sack. Was ich sagen will ist, nur weil das dieselbe Zielgruppe ist, heißt das nicht automatisch, dass man sozusagen in Konkurrenz tritt, sondern es kann durchaus auch passieren, dass der eine oder andere sagt so, ey, ich finde das auch vielleicht einfach einen Tick geiler, einen Tick angenehmer, vielleicht geht mir auch das Gesinge der Ultras ein bisschen auf den Sack oder vielleicht nehmen die sich auch alle ein bisschen zu ernst und da ist mir das irgendwie angenehmer. Vielleicht finde ich die Spielerinnen angenehmer, vielleicht passen mir die Anstoßzeiten besser, vielleicht sind die Preise auch verträglicher oder auch noch ein Punkt, zwar nicht für TV, aber für die Stadien, vielleicht ist das auch meine einzige Gelegenheit, um jemals ein Ticket in der Alten Försterei zu bekommen. Kann ja auch sein, ne? Also ich glaube, da gibt's genug Einfallstüren, warum man sagen könnte, als klassischer Fan des Fußballs, du, ich gehe vielleicht sukzessive auch eher dahin.
Aber das bringt ja noch nicht die Masse ins Stadion, die du brauchst, damit es wirklich einen Impact hat.
Also das kommt natürlich aufs Stadion an. Bei uns in West-Berlin würde das nicht funktionieren. Das stimmt, das schaffen wir ja nicht mal mit den Männern. Wenngleich wir einen sehr, sehr guten Schnitt haben, das will ich hier nochmal betont haben. Aber in einem Stadion, wo 26.000 Leute reinpassen, ich glaube, Union macht nicht umsonst das Stadion auf für die Frauen. Beim HSV finde ich es ambitionierter, durchaus, das stimmt. Aber auch da wird man sich das eine oder andere einfallen lassen, wie man die Leute da reinbekommt. Und ich glaube, dass vor allem der Preis auch da ein Hebel sein wird.
Ich glaube auch, dass aber du nicht erwarten kannst. Aber
nochmal zu meiner These.
Ja, sag du.
Nochmal zu meiner These. Braucht es dann doch eigentlich aber das, was in der Kurve bei den Männern steht, nicht in der Kurve bei den Frauen, aber schon in der Masse im Stadion, damit es das Gleichgewicht überhaupt schaffen kann. Und es ist doch dafür da. Ja, also es braucht ja doch im Prinzip Leute, einfach...
Weißt du? Also die Leute gibt es ja nicht nochmal. Also die Leute, die du in der Kurve hast, gibt es einmal. Irgendwann ist dann alles abgekrast.
Ne? Nee, aber warum nicht den... Warum also... Das heißt, es braucht, damit der, ich spinne hier ein bisschen provokant auf meiner These rum, das heißt, damit der Fußball der Frauen wirklich groß wird und auch vom Volumen her in ähnliche Sphären kommt, braucht es dann doch die Männer, die darüber gehen, um ihn zu gucken.
Ja, ich meine, du machst das natürlich ganz gut, indem du jetzt auch hier ein bisschen provokant anheizt. Das brauchen wir, glaube ich, auch auf dem Thema, weil wir uns ansonsten viel zu einig sind. Ich glaube, das braucht es nicht. Jetzt
mach doch meine Rolle nicht von vornherein kaputt hier.
Ja, ich glaube, das braucht es nicht. Gerade auch, weil beim Fußball der Männer auch fast 50-50 ist, was im Stadion und am Fernsehen zuschaut. Also du kannst auch den Fußball der Männer nicht nur mehr auf Männer reduzieren. Ich glaube wirklich, dass du brauchst nicht dieses Ultra Kurvenflair oder vielleicht brauchst du es ein bisschen anders als das, was du bei den Männern hast, weil da ist es ja häufig schon, es ist aggressiv, es war testosteronlastig, es war politisch, so ist vielleicht immer noch politisch und schon auch sehr ernst, finde ich. Und das würde ich ungern eigentlich so im Fußball der Frauen haben, sondern ich würde es viel cooler finden, wenn es da halt viel fairer, viel nahbarer und auch irgendwie so ein bisschen puristischer ist im Fußball, weil es eben nur um Fußball geht und halt nicht mehr um so viel Politik. Das möchte ich dort haben und ich glaube, diese Sehnsucht haben viele. Und ich glaube auch, dass das ausreichen wird, irgendwann das HSV-Stadion zu füllen. Wird das nächste Saison sein? Nein, definitiv nicht. Aber
ja, perspektivisch kannst du schaffen. Es geht ja darum, es jede Woche zu füllen.
Ja, deshalb, was vorhin Tommy auch gesagt hat, mit dir, dass immer mal das Ziel war, die Familien reinzuholen. Das ist natürlich ein bisschen simplifiziert, aber das war ja eigentlich der Ansatz. Also der Ansatz, der Grundgedanke war dahinter. Es gibt Leute, die eigentlich gern Fußball schauen, vielleicht vorm Fernseher sitzen und Fußball schauen, die aber keine Lust haben, zu einem Zweitligaspiel bei zum Beispiel Verein X zu gehen, weil die Ultras sind ihnen ein bisschen zu aggressiv, die ganze Stimmung ist ein bisschen zu, weiß nicht, Testosteron getrieben, alles ein bisschen zu, weißt du, zu sehr Bizeps angespannt und jetzt hauen wir hier alles raus. Vielleicht auch zu viele Fäkalwörter auf der Haupttribüne. Ich möchte gerne mit meiner Familie, das ist natürlich auch so ein Bild, ne? Ich möchte gerne mit meinem 6-jährigen Sohn oder meiner 7-jährigen Tochter möchte ich gerne zum Fußball gehen. Und da ist mir das, was ich aktuell so bei den Männern sehe, das ist mir alles ein bisschen zu, ja, zu drüber in vielen Bereichen. Vielleicht ist ja der Fußball der Frauen dann was. Deshalb war mal das Ziel gewesen, vielleicht solche Leute dann ranzuziehen, die schon Fußballfans sind, weil wir sehen ja anhand der Zuschauerzahlen, dass es immer noch viele gibt, die eigentlich nur Fußball Streaming und Fernsehen schauen, bei Nationalspielen zum Beispiel oder Champions League, aber die eben nicht ins Stadion gehen, also oder die selten ins Stadion gehen. Und das war ja so der Hintergedanke. Aber das würde natürlich dazu führen, dass du eben eine ganz andere Stimmung hast beim Fußball der Frauen. Bisschen gediegener, ein bisschen entspannter, weniger Gesänge und so weiter. Muss ja aber auch nicht schlimm sein. Ist ja auch okay. Also ja, finde ich jetzt bei weitem aber auch. Hat dann natürlich auch einen Abhebungseffekt vom Fußball der Männer.
Ja, lass uns da doch mal gleich reingehen. Ne? Also wir wissen alle, okay, die Zuschauerzahlen, diese sind ja übrigens gesunken im Fußball der Frauen. Korrigiere mich, Konstantin, aber wir haben im Moment einen Schnitt von bummelig 2.500. In der Saison davor war es ein bisschen mehr. Also das spricht
ja, es kommt immer noch an, wer hier hoch und runter kommt. Jena ist aufgestiegen, genau, und so. Ja.
Genau, es liegt insbesondere an den, also es liegt viel schon an den Stadien. Das wissen wir alle. Also auch, dass Bayern quasi immer noch am Campus spielt. So, also ich sag mal so, ich kann das nachvollziehen, weil die Kosten für so eine Stadioneröffnung sind extrem hoch und die Bilder in einem
muss ich kurz unterbrechen. Das kann ich gerade beim FC Bayern nicht nachvollziehen, weil wenn nicht der FC Bayern, müsste doch einfach mal dieses Signal senden und den Invest machen und sagen, unsere Frauen spielen in der Allianz Arena.
Ja, Moment, du hast mich ja nicht ausreden
Arena
lassen.
Spielen. Sorry. Kannst du nicht 5000 genau. Zuschauer in der Allianz Arena haben?
Das ist ja das zentrale Problem, das ist doch die Stimmung tot. Dass du die Bilder sind schon wahrscheinlich, da musst du schon sehr gute Kameraleute haben, um dort eine Atmosphäre kreieren zu können. Im Stadion wird sie sowieso schwierig.
Gibt es keinen Tontechniker dieser Welt, der das überspielen kann.
Also deshalb, das ist glaube ich schon die zentralere Herausforderung, dass die Männerstadien einfach noch viel zu groß sind. Jetzt könnte man immer sagen, komm, dann geh doch ins Grünwalder oder spielt doch halt irgendwo anders. Das scheint aber tatsächlich ja auch nicht so einfach zu sein. Siehe HSV, die haben sich auch glaube ich mit keinem einigen können und spielen jetzt noch ja, gut, nächstes Jahr hoffentlich viel im Volkspark. Aber also lass uns doch mal reingehen und mal überlegen, wie würden wir, wenn wir der HSV wären, jetzt mehr Leute in den Volkspark bekommen? Also das Einfachste ist ja immer so, lass Kinder, Jugendliche rein, vielleicht auch umsonst. So. Damit würde ich zumindest mal anfangen. Oder seht ihr das anders?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, der Preis ist ein Hebel. So, ich glaube, das sollte man tun. Was man aber dabei eben auch machen muss, ist die Mannschaft, die Spielerin, den Leuten auch mal ein bisschen näher bringen. Weil auch wenn da jetzt alle unten am Rathausplatz oder wie der Platz da heißt gefeiert haben, wenn du die jetzt fragst, nenn mir mal bitte die Startaufstellung vom letzten Spiel, dann werden die das nicht hinbekommen. So, ne? Das heißt, auch da ein bisschen Awareness schaffen, mal, weil über die Männer wird halt ständig berichtet, die Spielerinnen ein bisschen nahbarer machen. Und das sind sie ja tatsächlich sogar deutlich mehr, als es die Männer sind. So, das wäre ja auch mal eine Maßnahme. Ein bisschen Marketinggeld in die Hand nehmen und da rein investieren. Aber ja, klar, Preis, Anstoßzeit, vielleicht hat man da einen Hebel zu sagen, vielleicht machen wir es ein bisschen kundenfreundlicher, ja, besucherfreundlicher, vielleicht auch für Leute, die irgendwie, ja, halt nachmittags nicht können oder abends oder wie auch immer. Keine Ahnung, ne? Also es gibt ja ein paar Hebel.
Was haltet ihr davon, zum Beispiel als HSV dann zu sagen, auch wenn wir eine gute Mannschaft haben oder wie auch immer, ne, wir haben irgendwie Stöckmann, Kapitänin, die auf dem Platz super, aber wir versuchen vielleicht ein, zwei Spielerinnen ranzuholen, zum Beispiel also alternde Stars aus dem Ausland und die dann so richtig aufzubauen, wie so eine Aslani zum Beispiel, die jetzt in London spielt, und dann eben bei einer Werbekampagne voll auf die zu setzen und die dann so ein bisschen als Vorbild aufzubauen für auch zum Beispiel Mädchen und Frauen, die dann sagen, ah, ich will unbedingt die sehen. Ich habe die überall auf dem Plakat gesehen und die ist super und die ist Social Media präsent und die ist fotogen und die spielt geil. Bam, dann ziehe ich vielleicht ein paar tausend Leute mehr, wenn ich dann wirklich auf eine Karte setze, zum Beispiel so im Verein. Oder auf zwei Karten, meinetwegen.
Also wenn ich jetzt meine Tochter, die spielt auch Fußball, wenn die mit ihren Mädels oder auch mit ihrem Bruder und dessen Freunden oder so im Hof spielt und dann, ne, ihr kennt das, dann sagt man so, ich bin Lamine Yamal und sie sagt lustigerweise immer, ich bin Alexandra Topp. Ist völlig klar. Also, und die kennen auch alle übrigens. Also alle kennen die bei den Beispiel. Kids.
Also ein alter Star wie Pop eben oder, ne?
Ja, nee, aber ich meine nur, also das gibt's schon und ich glaube, ja, was wir vielleicht weil wir es ja auch auf sportlicher Ebene so oft tun. Ne? Stichwort nochmal Schweizer Nationalmannschaft gegen die U15 von Luzern. Diese Vergleiche zu ziehen zum Männerfußball, ich glaube, das sollten wir auf den ganzen anderen Themen vielleicht auch einfach mal nicht machen. Weil wenn eins sicher ist, der Fußball der Frauen ist jetzt groß genug, du kriegst das nicht mehr zurückgedreht. Was einfach passieren wird, es wird sich eine Kultur entwickeln, es wird sich eine eigene Kurve entwickeln, es wird sich auch eine Nachfrage entwickeln, in welche Richtung werden wir sehen, aber wegkriegst du ihn nicht mehr. So. Und ich glaube nicht, dass die Diskussion sein muss, wie können wir als gelernte Abteilungsleiter des Männerfußballs jetzt dafür sorgen, dass die Kurve genau so besetzt ist, damit die Zielgruppe hier ein Alternativmodell zum ernsten Männerfußball hat, sondern es wird sich einfach von alleine entwickeln. Wenn die Kids, die wir jetzt haben, wenn meine Kinder damit aufwachsen, für die ist das normal, dass es Fußball der Frauen gibt, wenn die 20 sind, 25 oder selber Kinder haben, wird das das Normalste der Welt sein. Da wird es diese Diskussion auch gar nicht mehr geben. Wir müssen vielleicht einfach ertragen, dass das jetzt passiert und wir vielleicht gar keinen Einfluss darauf haben, wie sich das formen wird.
Wisst ihr, was das Schöne an so einem Schlusswort von dir, Tommy, ist? Wenn ich das höre, klingt das so ein kleines bisschen wie das, was ich anderen Menschen über Hip-Hop erkläre. Du kannst es eh nicht aufhalten. Es wird kommen, es wird auch in deine Welt kommen, es wird übernehmen. Time is on my side. Und am Ende wirst du es feiern. Und wahrscheinlich gilt genau das Gleiche für den Fußball der Frauen. Und die Diskussion, die wir jetzt im Juli 2025 im Rahmen einer hervorragenden Europameisterschaft führen, dafür werden uns wahrscheinlich unsere Kinder in 2035 auslachen und werden sagen, hier Papa Tommy, was hast du da eigentlich für eine Quatschdiskussion geführt? So habt ihr damals wirklich gedacht? Wahnsinn. Das
ist ein Zeitdokument quasi, was wir hier geschaffen haben.
Ja. Aber ich bin stolz darauf, dass wir in dieser Viererrunde auch immer wieder solche epochalen Zeitdokumente schaffen. Und wenn ihr da draußen dieses hier genauso liebt wie wir, denn wir sagen es mal ehrlich, das ist nicht leicht, dass wir drei, vier Kasperköppe hier regelmäßig zusammenkommen und wir machen es trotzdem, damit wir solche Diskussionen führen, wie wir sie heute führen, auch wenn die heute recht eintönig war, dann machen wir es für euch. Und deshalb solltet ihr auch immer gewogen bleiben, wenn es um schöner neuer Fußball geht. Eine Sache, und damit das letzte Wort zu dir, Tommy. Entschuldigung, Kai, Entschuldigung, Konstantin, aber das müssen wir genauso machen. Brauche ich aber doch noch. Was macht es mit dir, dass der Junge von der Hertha jetzt Hoffenheim Follower besorgt? Was sagst du zum Wechsel von Nader Djindawi?
Also ich kenne Nader, ja. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute. Für mich
aber du hast schon die Faust in der Tasche, sag ehrlich.
Nein, also für mich kam es überraschend von Hollywood
auch,
nach Hoffenheim.
Das hätten auch unsere Klicks sein können. Doch, das ja, hätten das, auch unsere Klicks sein können.
Das hätten auch unsere Klicks sein sollen. Ich wünsche ihm alles Gute. Ja, es macht nicht viel mit mir, um ehrlich zu sein. Ich wünsche ihm alles Gute. Das wird sicherlich sehr, sehr geil in Hoffenheim.
I don't give a shit about what I feel.
In diesem Sinne, schöner neuer Fußball, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.
Ciao.